Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Brief des Jakobus im ersten Kapitel. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Glückselig ist derjenige, der standhaft bleibt, wenn er auf die Probe gestellt wird. Denn weil er sich bewährt hat, wird Gott ihm den Siegeskranz verleihen. Dieser Siegeskranz ist das ewige Leben, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Aber niemand, der auf die Probe gestellt wird, soll sagen, diese Prüfung kommt von Gott. Denn so wie Gott nicht zum Bösen verführt werden kann, verführt er auch selbst niemanden dazu. Jeder Mensch wird vielmehr durch seine eigene Begierde verführt. Von ihr lässt er sich fortreißen und schluckt ihren Köder. Wenn das geschieht, wird die Begierde gleichsam schwanger und gebiert die Sünde. Aber wenn die Sünde dann ausgewachsen ist, bringt sie ihrerseits den Tod zur Welt. Täuscht euch nicht, meine lieben Brüder und Schwestern, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem Vater, der alle Himmelslichter geschaffen hat. Bei ihm gibt es keinen Wandel und keinen Wechsel von hell und dunkel. Es war sein Wille, uns durch das Wort der Wahrheit neu zur Welt zu bringen. Dadurch sind wir gleichsam an die erste Stelle unter seinen Geschöpfen getreten. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, alles Gute kommt von oben. Haben Sie gewusst, dass dieses Sprichwort aus dem Jakobusbrief kommt, aus der Stelle, die wir gehört haben? Dabei gebrauchen wir diese Weisheit meist eher in ein bisschen spöttischem Sinne. Also, wenn zum Beispiel die Familie genüsslich am Frühstückstisch sitzt, vielleicht am Sonntagmorgen, und dann seilt sich von der Decke her eine fette Spinne herab und bleibt kurz über der Kaffeetasse schweben, dann sagt der Mann vielleicht belustigt, alles Gute kommt von oben. Und die Frau springt gar nicht lustig schreiend an die Decke. Oder, ich war mal bei schönem Wetter nichts Böses ahnend unterwegs, blauer Himmel, pralle Sonne, über mir eine kleine weiße Friedenstaube. Ich nahm zunächst keine Notiz von ihr, sie von mir vielleicht auch nicht oder gerade doch. Jedenfalls entledigte sie sich ihrer Ladung und traf perfekt. Platsch. Und es ward warm auf meinem Arm und machte Tropf auf meinen Kopf. Alles Gute kommt von oben. Nein, so etwas hat Jakobus hier nicht im Sinn. Aber wir sind in unserem Sinn oft durcheinander, was gut und böse angeht. Was ist gut und was ist böse? Und wo kommt das Gute her und wo kommt das Böse her? Wir neigen öfter dazu, unsere inneren Regungen, unsere Gedanken und Gefühle für gut zu halten. Und Gottes Regelungen, Gottes Gedanken und Absichten sind uns mitunter eher verdächtig. Wer weiß, ob der es wirklich gut mit uns meint? Wer weiß, ob mir das gut tut, wenn ich mich vorbehaltlos nach seinem Wort richte? Weiß und will ich nicht selber, was am besten für mich ist? Man muss doch auf sein Herz hören. Man sollte doch seine Gefühle ausleben, um gesund zu bleiben. Ob das, was Gott sagt in seinem Wort, wirklich heute noch gilt? Zumal, wenn alle Gefühle und Wünsche dagegen sprechen? Und überhaupt alle anderen Leute es ganz anders sagen und ganz anders praktizieren, als es in der Bibel steht. Gott will mir doch bloß den Spaß am Leben verderben, oder? Wir sind da öfter durcheinander. Alles Gute kommt von oben. Nein, physikalisch stimmt das nicht immer. Da kommt mitunter sehr Ungutes von oben runter. Und auch was an Verlautbarungen und diktierten Meinungen und Gesetzen und Verordnungen von oben kommt, ist nicht immer gut. Das gilt auch und sogar für die Kirche. Und was von Gott kommt, was erwarten wir da? Gutes und Vollkommenes oder auch Böses und Unvollkommenes, wo man nicht genau weiß, woran man jetzt ist? Was halten wir von Gottes Motiven uns gegenüber? Ist Gott vielleicht doch ein launischer Diktator? Oder ändern sich vielleicht seine Gefühle und sein Wille uns gegenüber, seine Haltung uns gegenüber? April, April, treibt Gott solche Spiele mit uns? Irrt euch nicht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, hat seinen Ursprung oben, kommt von dem Vater des Lichts, dem Vater der Lichter. Er ist unwandelbar, bei ihm gibt es keine einzige Veränderung, heißt das. Niemals wechseln bei ihm Licht und Schatten. Gott hat keine Schattenseiten, seine Liebe geht nie unter, sagt Jakobus. Und doch verwechseln viele Gott mit einer nebulösen Schicksalsmacht, die alles Mögliche oder Unmögliche schickt und wir müssen es halt tragen. Irrt euch nicht, lasst euch da nichts vormachen. Gott ist gut und von ihm kommt nur Gutes. Gott ist vollkommen, von ihm kommt kein Mangel. Gott ist Licht, von ihm kommt kein Dunkel. Johannes sagt, Gott ist Licht und keine Spur von Finsternis ist in ihm. Das ist dasselbe. Da gibt es keine berechtigten Zweifel. Die Zweifel sind bei euch selber angebracht, bei dem, was euch so in euch regt, in euren Gedanken und Gefühlen, was sich da alles tummelt. Wie ist das mit dem Bösen und uns? Wie ist das mit der Versuchung und dem Versagen? Schon Adam war ganz schnell dabei zu sagen, die Frau, die du Gott mir gegeben hast, die gab mir vom Baum und ich aß. Gott, ich will es ja nicht so direkt sagen, aber eigentlich bist du dran schuld. Du hast mir dieses Weib an die Seite gestellt, sonst wäre das jetzt alles nicht gekommen. Und seitdem leiden wir an der Erbkrankheit Adamitis und gegen die gibt es noch keinen Impfstoff. Adamitis steuert unser Gehirn so, dass wir sagen, die andere Person war schuld. Oder ich konnte nichts machen. Die Umstände waren so. Jeder tut's doch. War halt ein Versehen. Nobody is perfect. Man muss doch seine Gefühle und Triebe ausleben. Ich hab's doch aus Liebe getan und gut gemeint. Ich wusste nicht, dass das falsch sein könnte. Der Teufel oder böse Mächte haben mich dazu gebracht. Ich kann nichts dafür. Gott hat mich versucht, auf die Probe gestellt. Es steckt so tief in uns drin, dass wir uns entschuldigen. Und andere und Gott beschuldigen. Gott misstrauen wir und uns selber vertrauen wir. Eine Verwechslung, die durcheinander bringt, die Verderben bringt. Und wir brauchen an dieser Stelle Klarheit. Und dazu kann uns Jakobus hier helfen. Wir sollten diese Hilfe annehmen, denn es geht dabei um Leben oder Tod. Hier ist vom Siegeskranz des Lebens die Rede und vom Tod, der durch die Sünde bewirkt wird. Es gibt Kräfte, die uns ums Leben bringen wollen. Jawohl, die gibt es. Und die haben in uns ihre Kooperationspartner. Und dann gibt es noch die Kraft Gottes in uns, wenn wir von Gott durch sein Wort der Wahrheit wiedergeboren sind, wie Jakobus hier voraussetzt. Und zwischen diesen beiden Kräften tobt ein Machtkampf. Diesen Machtkampf können wir Anfechtungen nennen oder Versuchungen oder Prüfungen oder Erprobungen. Und ihr Lieben, dieser Machtkampf tobt in jedem Menschen, in jedem. Mal stärker und mal schwächer. Der eine hat an dieser Stelle zu kämpfen, der andere hat an dieser Stelle zu kämpfen. Das ist unterschiedlich. Aber keiner ist da ausgenommen. Und Versuchungen und Anfechtungen sind noch keine Sünde, sondern nur Zeichen für die Auseinandersetzungen, in denen wir stehen. Gott will nie, dass wir in Sünde fallen. Er versucht uns nie zum Bösen, niemals. Sondern er möchte uns am Ende des Kampfes gerne gratulieren und sagen, du hast gewonnen. Klasse, hier deine Auszeichnung. Der Kampf lohnt, buchstäblich. Der Siegeskranz des Lebens winkt. Es gibt Bibelstellen, die sagen, dass der ganze Himmel mitfiebert, die Vollendeten, die schon bei Gott sind, die Engel, die hier zuschauen, die auf den Rängen sitzen und die schauen, gewinnt er, überwindet sie, schaffen sie es, kommen sie hier durch. Versuchungen und Anfechtungen. Wie funktioniert das und wohin kann das führen? Nehmen wir mal eine Mausefalle. Da ist Speck drin, als Köder, der duftet. Die Maus kommt. Hier. Sie bekommt Appetit. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Wogegen muss sie kämpfen? Gegen den Speck in der Mausefalle? Oder gegen die Falle? Nein. Der Kampf ist, ob sie ihrem eigenen Appetit widerstehen kann. Ob sie die Lust auf diesen Speck, ob sie die besiegen kann. Vielleicht sagt sie auch, ich bin so clever, ich überliste die Falle und ich hole mir den Speck. So kann ich dem Appetit nachgeben, ohne Schaden zu nehmen. Das war der letzte Gedanke schon so manche Maus. Und so lockt uns die Sünde. Sie ist wie ein Köder in einer Falle. Das weckt in uns Begehrlichkeiten, Lust, Appetit. Und der Kampf ist jetzt, geben wir dem nach oder nicht? Oder halten wir uns für so clever, dass wir meinen, unseren Begehrlichkeiten nachgeben zu können, ohne dass die Falle zuschlägt und ohne dass wir von Gott abfallen? Jakobus verwendet hier das Bild einer Prostituierten, einer Hure. Also beim Mann läuft ja ganz viel über die Augen. Manchen Frauen ist das sehr bewusst und sie nutzen das. Anderen weiblichen Wesen ist das überhaupt nicht klar. Beide ziehen sich entsprechend an. Der Mann sieht sie und zwangsläufig kommen ihm bestimmte Gedanken und Wünsche. Er kann gar nicht anders, sofern er biologisch einigermaßen normal tickt. Was er kann und muss, ist, sich jetzt zu entscheiden. Hänge und gebe ich diesen Gedanken und Gefühlen jetzt nach oder beende ich sie? Folge ich meinen Begierden, meinem sexuellen Verlangen, meiner Sehnsucht, meinem Trieb, meiner Genusssucht? Folge ich diesem eher prescherischen Wunsch jetzt oder folge ich dem Wort Gottes? Wende meine Augen ab, segne diese Frau oder dieses Mädchen kurz und gut ist. Noch einmal, die Anfechtung, die Versuchung ist keine Sünde. Luther sagte einmal sinngemäß, ich kann nicht hindern, dass die schwarzen Vögel um meinen Kopf fliegen, aber ich kann sehr wohl verhindern, dass sie ein Nest drauf bauen. Jakobus sagt, der lustvolle Wunsch, die Begierde, die in uns steckt, dieser Kooperationspartner mit der Sünde, der lockt in uns, er macht uns heiß, wir werden geködert. Und wenn wir dem nachgeben, dann empfängt die Begierde und sie gebiert die Sünde. Also im Bild, der Mann gibt nach, lässt sich mit der fremden Frau ein, leistet seinen Beitrag, zeugt ein Kind, die Begierde empfing, die Sünde wurde geboren, hat vielleicht Spaß gemacht, das Kind ist vielleicht sogar ganz entzückend, alles sieht positiv aus. Aber Jakobus sagt, wenn das Kind erwachsen ist, wenn die Sünde vollendet ist, wenn die Sünde erwachsen ist, kann man auch übersetzen, dann bringt sie den Tod hervor, dann gebiert sie den Tod. Sünde geht immer tödlich aus. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir können die Sünde nicht überlisten. Was manchen Mäusen noch gelingt mit dem Speck in der Falle, der hier gerade nicht, ist ein hohes Risiko. Wir überlisten die Sünde niemals. Sie überlistet immer uns und bricht uns das Genick, wenn wir ihr nachgeben. Irrt euch nicht, lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht vom rechten Weg abbringen, aus der Bahn werfen, bringt bitte die Dinge nicht durcheinander, sagt Jakobus. Jeder Mensch, auch der Allerheiligste, hat mit Anfechtungen und Versuchungen zu kämpfen. Diese Anfechtung und Versuchung ist noch keine Sünde, aber sie stellt uns jedes Mal vor die Wahl zwischen Leben und Tod. Und jede Anfechtung birgt die große Chance, wer sich ihr stellt, wer sie standhaft erduldet, ohne ihr nachzugeben, wer sich darin bewährt, dem ist zu gratulieren. Er gehört für immer zu den Ausgezeichneten bei Gott. Diese Anfechtung führt zum Sieg und zum Leben. Wer sich aber in sie hineinziehen lässt, der Versuchung nachgibt, wer einwilligt, der lässt daraus Sünde werden. Und die hat tödliche Folgen, wenn wir nicht umkehren. Diese Chance haben wir bei Gott. Aber wir sollten bitte nicht damit spielen. Trotzdem, wer gefallen ist, darf umkehren, das ist klar. Die Bibel ist sehr klar. Alles Gute kommt von Gott, von oben. Nicht aus uns selbst, nicht von unten, nicht aus unserem Bauchgefühl. Nicht Gott und seinem Wort, sondern den eigenen Wünschen und Regungen ist zu misstrauen. Wir haben Dinge um uns und auch in uns, die uns zugrunde richten wollen. Und wir haben Gott über uns, der uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben gegeben hat, neu geboren hat oder das schenken möchte, damit wir eine Spitzenposition bei ihm haben können, unter allen Geschöpfen. Jakobus sagt, dass wir die Ersten unter seinen Geschöpfen sind. Und in diesem Sinne dürfen wir alles Gute von oben erwarten und erhalten. Und dann sollten wir es hier unten bitte nicht verspielen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.